Der Bibelabschnitt steht immer auf unserem Wochenplan. Ich bin schon gefragt worden, ob ich heute beide Bibelabschnitte nehme. Ich weiß nicht, ob da ein bisschen die Angst dahinter schwang, dass es noch länger werden könnte, als es ohnehin schon ist. Also ich werde auf beide eingehen und auf einen dritten auch noch. Aber es kommt aber jeder rechtzeitig vor Weihnachten wieder nach Hause, also kein Problem und so. Nur deswegen beim ersten Bibelabschnitt nicht alles, weil das wird wirklich zu viel und es wiederholt sich auch manches. Also ich werde mich ein bisschen an die Kandare nehmen. Lasst uns, bevor wir dann den Bibelabschnitt hören, noch um den Segen Gottes auch bitten. Herr, wir wollen dir danken, dass dein Wort ein lebendiges Wort ist, dass wir von deinem Wort leben, sowie auch von den Sakramenten. Schenk, dass wir das auch jetzt erfahren dürfen, dass dein Wort in unser Leben hineinspricht, uns Wegweisung und Richtung gibt. Amen. Also ich fange jetzt hier an dieser Stelle an, bei der sechsten Zeile von unten aus gesehen, das vorletzte Wort aus dem Philipperbrief Kapitel 3. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und dann aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, ein paar Verse, die auch vor ein paar Wochen schon mal in einer Predigt dran waren. So legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid, alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf das ihr durch sie wachset zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Liebe Tauffamilien, liebe Gemeinde, in der Pädagogik und in der Psychologie wird immer wieder eine Frage diskutiert, die ich auch aus meiner Jugendzeit schon kenne. Wir haben da auch in der Schule schon Sozialkunde mal Übungen dazu gemacht. Die Frage heißt, wie weit ist mein Leben von meiner Herkunftsfamilie geprägt? Wie weit richte ich mein Leben nach dem aus, was mir so zu Hause im Elternhaus oder durch Freunde oder durch Verwandte mit auf den Lebensweg gegeben wurde? Und es gibt jetzt im Groben vier verschiedene Antworten darauf. Die eine Antwort ist, dass mein Leben, so wie ich lebe, ganz stark von dem geprägt ist, wie ich das von zu Hause her erfahren habe. Die zweite Antwort ist, dass mein Leben stark von dem geprägt ist, wie das mir zu Hause im Elternhaus vermittelt wurde. Die dritte Antwort ist, dass mein Leben relativ wenig von dem geprägt ist, wie ich es zu Hause miterlebt habe. Und die vierte Antwort ist, dass mein Leben kaum von dem geprägt ist, wie ich es im Elternhaus durch Verwandte, durch Freunde miterlebt habe. Und ich möchte Sie jetzt herausfordern oder ermutigen, im wörtlichen Sinn, dass Sie sich jetzt mal zuordnen. Jeder ordnet sich mal bitte eine dieser vier Möglichkeiten zu. Ganz stark oder stark oder weniger stark oder kaum. Und wir machen das jetzt mal hier im Raum. Wir teilen diesen Raum in vier Segmente ein. Und jeder ordnet sich dann bitte jetzt mal einem dieser Segmente zu und setzt sich dann auch an die entsprechende Stelle in diesem Segment, in diesem Raum bitte hin. Das ist jetzt die Bitte, dass wir jetzt als ganze Gemeinde eine bewegte Gemeinde sind. Das ist ja Anspruch von Paul Gerhard. Wir sind immer unterwegs und wir brauchen heute deswegen nicht rauszugehen, sondern wir können das einfach in unserem Raum hier praktizieren. Alle, die davon überzeugt sind, dass unser Leben ganz stark von den Voreltern geprägt ist, die setzen sich bitte, also von innen aus zehn, linkes Kirchenschiff auf die linke Seite bitte. Wer überzeugt ist, dass unser Leben relativ stark von unseren Eltern geprägt ist, setzt sich bitte beim linken Kirchenschiff auf die rechte Seite. Wer davon überzeugt ist, dass unser Leben relativ wenig von unseren Voreltern geprägt ist, setzt sich bitte beim rechten Kirchenschiff auf die linke Seite. Und wer sagt, dass unser Leben kaum von den Voreltern geprägt ist, setzt sich bitte beim linken Kirchenschiff auf die rechte Seite. Also linkes Kirchenschiff, linke Seite ganz stark, linkes Kirchenschiff, rechte Seite stark, rechtes Kirchenschiff, linke Seite weniger. Und ja, vielen Dank, also ich höre schon auf, es funktioniert wunderbar. Gut, also vielen Dank wirklich für die Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Ich denke, das Ergebnis ist ziemlich eindeutig. Ganz stark sitzen einige Leute, die da eine Prägung hatten, eben die offensichtlich sehr stark von Eltern, von Großeltern, von Paten geprägt war. Die meisten sitzen hier im linken Kirchenschiff auf der rechten Seite, also ich muss ja immer umdenken, weil ich es genau in der entgegengesetzten Weise erfahre, linkes Kirchenschiff, rechte Seite, die also davon ausgehen, dass es stark ist. Dann gibt es einige, die im rechten Kirchenschiff auf der linken Seite, also das Thema wenig, und ganz wenige sitzen dann auf der linken Seite, im linken Kirchenschiff auf der rechten Seite, kaum die Prägung da ist. Sie können ruhig sitzen bleiben, bis nach der Predigt. Ich habe mich ja auch gefragt, wo würde sich der Apostel Paulus jetzt hinsetzen, wenn er jetzt hier wäre und er würde tatsächlich auf dieser Seite sitzen hier. Damit sage ich nicht, dass alles andere falsch ist. Es geht nicht um richtig oder falsch, sondern es geht immer auch darum, wie erlebe ich eigentlich oder wie habe ich auch meine Kindheit, meine Jugendzeit persönlich erlebt. Das ist ja immer subjektiv. Das merkt man ja manchmal auch an Geschwistern. Wir haben selber drei Söhne. Und wenn ich die drei Söhne diese Frage gestellt hätte, hätten die sich wahrscheinlich auch unterschiedlich zugeordnet. Weil jeder, und das ist ja auch das Schöne daran, auch gerade bei Geschwistern, jeder hat ja das Recht auch, sein Elternhaus unterschiedlich zu erleben. Und es gibt manchmal bei Geschwistern Menschen, die erleben ihr Elternhaus als sehr dominant und andere erleben es als sehr großzügig. Das kann in derselben Familie der Fall sein. Und so könnten sich natürlich auch Geschwisterkinder hier im Raum jetzt unterschiedlich zuordnen. Also es geht nicht um richtig oder falsch, grundsätzlich nicht. Sondern es geht darum, wie ich das persönlich erfahren habe. Und was mir persönlich daraus für mein Leben und auch für die Erziehung meiner eigenen Kinder wichtig geworden ist. Denn die Erfahrung habe ich doch schon auch selber gemacht, nachdem ich auch dreimal nachdem ich dreimal in diese Aufgabe hineingestellt wurde durch unsere Söhne. Ich habe mir immer vorgenommen, so wie meine Eltern möchte ich niemals werden. Danke, dass ich nicht der Einzige bin, der an diesem Vorsatz gescheitert ist. Weil als ich selber Vater wurde, da habe ich dann plötzlich meinen Vater ein bisschen besser verstehen können. Und selbst jetzt noch, obwohl er schon gar nicht mehr lebt, geht mir das immer wieder durch den Kopf. Die Prägung der Eltern hört nicht auf, wenn sie verstorben sind. Das ist auch so eine interessante Beobachtung, die man im Laufe seines Lebens durchaus machen kann. Ich lege zwar manches ins Grab, aber nicht die Prägung meiner Eltern. Die bleibt über das Grab hinaus bestehen. Das ist mal interessant, dem ein bisschen nachzuspüren. Wo erlebe ich das heute noch? Paulus würde sich diesem Bereich hier zuordnen, und zwar deswegen, weil er im Blick auf seine Vergangenheit, auf seine eigene Vergangenheit wirklich eine Wertschätzung hatte. Und das gehört zu dem hebräischen Denken unabdingbar dazu. Jeder Jude hat eine ganz tiefe innere Verwurzelung zu seiner eigenen Familiengeschichte. Und das ist auch in der Bibel wirklich deutlich zu sehen. Der Anfang des Neuen Testamentes ist, eine Genealogie. So genial fängt das Neue Testament an, dass da am Anfang lauter Namen stehen, die ganz weit zurückgehen. Selbst bei Jesus Christus war das dem Matthäus zu Beginn des Neuen Testamentes so wichtig, dass er eine ganz lange Ahnenreihe aufgeführt hat. Und manche haben schon gefragt, was soll das Ganze, die reine Papierverschwendung oder Pergamentverschwendung. Die waren damals ja, die mussten ja immer auf engem Raum schreiben und dann nehmen die sich zeilenweise Zeit, einen Namen nach dem anderen hinzufügen. So wichtig war das damals dem Matthäus, dem jüdischen Schreiber des Neuen Testamentes, die Genealogie, die Vorfahren von Jesus Christus auf der menschlichen Seite natürlich, weil als Sohn Gottes hat er ja auf der anderen Seite keine Genealogie, aber die menschliche Seite einfach Buchstabe für Buchstabe, Wort für Wort aufzudröseln. Und es lohnt sich mal unter diesem Gesichtspunkt den Anfang des Neuen Testamentes zu lesen. Was hat uns das zu sagen? Über die menschliche Vorfahrenslinie von Jesus Christus, wer da alles drin ist. Das ist also fantastisch, das ist eine eigene Bibelkunde zum Alten Testament. Und wenn Sie im Alten Testament mal ein Buch lesen wollen, wo ganz viele Namen stehen, lesen Sie das erste Chronikebuch. Das wird deswegen kaum gelesen, weil das scheinbar so öde ist. Aber versuchen Sie es mal unter diesem geistlichen Gesichtspunkt zu lesen. Was bedeutet das, dass ein Volk, und es geht hier ja in dem Fall um das jüdische Volk, dass einem Volk dieses Buch so wichtig geworden ist, dass es Weltereignisse, die in den Chronikebüchern beschrieben sind, die auch in ägyptischen Quellen zum Beispiel teilweise nachzulesen sind, dass hier Weltereignisse verbunden werden mit dem israelischen Stammbaum, mit der Grundlage des israelischen, des jüdischen Volkes. Weltgeschichte in die persönliche Familiengeschichte hineingewoben. Machen Sie das mal mit Ihrem Leben. Verweben Sie mal die Weltgeschichte Ihrer Voreltern, 1933 bis 1945 zum Beispiel, oder danach der Wiederaufbau oder davor die Weimarer Republik oder noch weiter zurück. Ich habe jetzt von einem Mann gehört in Württemberg, da lebt es sich offensichtlich ja bekanntlich länger, weil die Luft gesünder ist und die Menschen noch freundlicher miteinander umgehen. Das ist nicht ironisch gemeint. Der hat jetzt vor ein paar Tagen seinen 104. Geburtstag in Württemberg gehabt. Dachte mir, genau so 1915 ist er zur Welt gekommen. Ein Kind des Ersten Weltkrieges. Was heißt das für seine Lebensgeschichte? Und wie war die verwoben mit der Weltgeschichte oder der deutschen Geschichte? Wie hat das sein Leben geprägt? Das sind jetzt keine Sonderfragen eines Theologen, der nichts Besseres zu tun hat, als sich über sowas Gedanken zu machen, sondern das sind wirklich ganz entscheidende Fragen, auch im Umgang miteinander in einer christlichen Gemeinde. Wir sind alle davon geprägt. Vom Elternhaus und von dem, was uns umgeben hat. Und Paulus war es auch. Und er war dankbar dafür, auf der einen Seite. Und das, was ihm wichtig war, das hat er auf diesem Blatt hier abgedruckt, oder ich habe es dann abgedruckt, das ist der Anfang, das sind die Verse von Philipper 3 vor unserem Predigtabschnitt. Die sind aber wichtig, um unseren Predigtabschnitt verstehen zu können. Weil hier schreibt er so ein bisschen aus seiner Vergangenheit, seine Lebensgeschichte, seine Biografie wird hier aufgedröselt. Und er schreibt, er hat ganz viel erlebt, wofür er wirklich von Herzen dankbar ist. Er hat nämlich eine religiöse Erziehung erlebt, die hat zu den besten damals im ganzen jüdischen Volk gehört. Das formuliert er ein bisschen hier, Berit Milah am achten Tag. Berit ist der Bund, Milah ist die Beschneidung, der Bund der Beschneidung. Damit wurde er durch die Beschneidung in das jüdische Volk hineingenommen, immer am achten Tag seit Abraham, damals schon 2000 Jahre lang praktiziert. So wie heute ein bisschen ähnlich die Taufe ja auch so eine Einfügung in die christliche Gemeinde ist, auch schon seit 2000 Jahren praktiziert. Wir sind zeitnah zu dem, was damals Paulus zu dem Bund der Beschneidung geschrieben hat. Und dann Israelit von Geburt, vom Stamm Benjamin, 12 Stämme, der König Saul, nachdem er seinen Namen auch hatte als Saulus, Shaul, der stammte auch aus dem Stamm Benjamin. Der König Saul, 1000 Jahre vorher, war ein Vorfahre aus demselben Stamm wie Saulus aus Tarsus in Kleinasien. Das sind wichtige Beobachtungen, die für den Paulus schon von entscheidender Bedeutung waren, dass er da sozusagen einen König in seiner Vorfahrenslinie hat, auch wenn das schon 1000 Jahre zurück ist. Forschen Sie mal ein bisschen nach. Vielleicht haben Sie ja zur Zeit des Mittelalters auch irgendeinen Fürsten oder König bei sich in Ihrer Vorfahrenslinie. Dann hebräische Zunge von hebräisch sprechenden Eltern, die Sprache der Bibel, hebräisch, nicht irgendeine Sprache, war seine Muttersprache gewesen. Und in der Muttersprache kann ich biblische Inhalte immer am besten verstehen. Was die Tora betrifft, also das Gesetz Gottes, ein Parusch. Parusch ist so ein bisschen die hebräische Umschreibung für Pharisäer. Pharisäer, das war die konsequenteste Linie der jüdischen Schriftgelehrten. Das waren die, die weite Teile des Alten Testamentes auswendig gekonnt haben. Das haben die gelernt, haben die schon als Schüler gelernt in der Torah-Schule, in der Synagoge, beim Rabbi. Das hat er gekonnt. Und er saß zu den Füßen von Gamaliel, das war der bedeutendste Lehrer der damaligen Zeit in Jerusalem. Also der hat eine Erziehung genossen, von der können wir eigentlich nur träumen. Ich würde mir wünschen, dass ich nur 5% von dem an Hebräisch verstehen würde, was Paulus wirklich verstanden hat. Da wäre ich sehr glücklich. Weil das ein genialer Zugang zum Inhalt des Alten Testaments gewesen ist. Das ist der erste Punkt. Von Herzen dankbar für die Erziehung, die er bekommen hat. Und es gilt, es einfach mal stehen zu lassen auch. So wie Sie ja vielleicht auch dankbar sein können für Erziehung im christlichen Bereich, katholisch, evangelisch, freikirchlich, selk geprägt. Es gibt ja unterschiedliche Ausprägungen der christlichen Erziehung. Und wenn jeder mal erzählen würde, was er oder sie davon für ihr eigenes Leben mitgenommen hat, dann käme wahrscheinlich ganz viel zusammen. Und trotzdem gibt es noch einen zweiten Punkt. Und der ist genauso wichtig. Gerade heute beim Thema Taufe, wo es ja auch um die christliche Erziehung geht. Und die ist wirklich wichtig. Das ist absolut genial, was hier Gott Vätern und Müttern anvertraut, dass sie eine christliche Erziehung bei kleinen und größeren Kindern durchführen können. Das ist eine der schönsten und wertvollsten Aufgaben, die es auf dieser Erde überhaupt gibt. Das ist viel wertvoller, als einen Automobilkonzern zu leiten. Oder Präsident bei einem Fußballverein zu sein. Weil es bei all diesen Jobs um vergängliche Dinge geht. Und bei der Erziehung eines Menschen geht es um Unvergängliches. Da geht es um die Ewigkeitsdimension, wie es auch bei einem Taufgespräch ja gesagt wurde. Dieses Weslein, das uns Gott anvertraut, das geht ja nicht nur darum, denen jetzt ein möglichst schönes, angenehmes Leben für die nächsten 60, 70 oder 80 Jahre hier auf dieser Erde zu ermöglichen, sondern den Anschluss an die Ewigkeit herzustellen, soweit das in unseren menschlichen Möglichkeiten ist. Aber wir können es nicht erzwingen. Und das ist der zweite Punkt, der Paulus schon wichtig geworden ist. Bei all der Wertschätzung seiner religiösen Erziehung hat er gesagt, an einer Stelle hat Gott eine radikale Veränderung in seinem Leben geschenkt. Nämlich als er damals vor Damaskus auf einem Pferd saß. Und die meisten werden ja diese Geschichte kennen. Und dann durch ein helles Licht von diesem Pferd heruntergeholt wurde und sein Leben auf eine völlig neue Grundlage gestellt wurde, indem er Jesus Christus als lebendigen Sohn Gottes in seinem Leben erfahren hat. Er hat auch danach dieselbe Bibel gelesen. Er hat auch danach in derselben hebräischen Sprache die Bibel gelesen. Aber er hat es mit anderen Augen gelesen, mit einem anderen Herzen, weil er das Wirken des Heiligen Geistes erfahren hat. Und der Heilige Geist, der hat dann die Buchstaben, die in seinem Verstand verortet waren, er hat sie dann in das Herz hineingesenkt und hat dann gemerkt, wie in Christus der alte Bund, das erste Testament, alles in Erfüllung gegangen ist, bis zum Tod am Kreuz und bis zur Auferstehung. Es ist alles bereits im Ersten Testament angelegt. Und Christus hat das buchstäblich, wortwörtlich, sinngemäß alles komplett erfüllt. Oder er wird es noch erfüllen in der Zukunft. Manches ist ja noch offen. Und diese Dimension, die hat ihm der lebendige Gott geschenkt, durch diese Begegnung mit Jesus Christus. Und deswegen konnte er jetzt dann hier sagen, das Alte, das habe ich vergessen. Nicht im Sinn, dass es keine Bedeutung für ihn hatte. Aber in dieser geistlichen Bewertung hat er einen anderen Faktor bekommen. Und hat gesagt, das Entscheidende für ihn ist, dass er jetzt zukunftsorientiert lebt. Und das ist etwas, das ist nicht ganz so, es ist nicht ganz so selbstverständlich. Dass auch Menschen, die zu einer christlichen Gemeinde gehören, dass die zukunftsorientiert sind. Ich erlebe immer wieder bei meinen Besuchen, wenn ich sie mache, dass mir Leute erzählen, wirklich von ihrer Vergangenheit, von ihrer Geschichte, von ihrer Konfirmation und dass sie ihren Konfirmationsspruch noch kennen, was ja alles wunderbar ist, dass sie irgendwo in Schlesien oder Ostpreußen oder in Pommern Religionsunterricht erlebt haben, bis dann 1944, Ende der Zweite Weltkrieg, auch diese Landstriche erreicht hat und sie dann anschließend nach Westen fliehen mussten und irgendwo im Bayerischen Wald oder wo auch immer dann gelandet sind und dort neu angefangen haben, die erzählen mir das. Das hat sich ganz tief eingeprägt. Ist ja auch wichtig. Und ich frage mich dann manchmal, und was kam dann? Und das ist eben die entscheidende Frage. Wenn ein Mensch nur noch rückwärtsgewandt lebt, nur noch immer auf seine, wie gut auch immer geartete religiöse Erziehung in der Vergangenheit schaut und keine Perspektive für die Zukunft mehr hat, bei dem ist der entscheidende Punkt leider noch nicht passiert. Denn das ist das, was Christus schenken möchte. Das ist das, wozu auch unser Bibelabschnitt Mut macht. Das ist das, worum Paulus dann seit Damaskus ein Leben lang immer gerungen hat. Er ging ja auch in die Synagoge, er hat auf Hebräisch gepredigt. Das war alles für ihn ja überhaupt kein Problem gewesen. Er hat die Heiligen Schriften ja auswendig gekonnt, aber er ist nicht in der Vergangenheit stehen geblieben. Er hat Mut gemacht, seinen Zuhörern, den synagogalen Zuhörern auf Hebräisch und den philosophisch geprägten auf Griechisch in Athen, er hat ihnen Mut gemacht, mit Christus in die Zukunft hineinzugehen. Und das Leben in der Familie, das Leben im Beruf, das Leben beim Einkaufen, das Leben in der Öffentlichkeit in Verbindung mit Jesus Christus zu sehen und sich zu freuen auf die ewige Herrlichkeit, von der er ja hier spricht, im Siegeskreis, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und alles, was er dann in den Briefen geschrieben hat, hat diesem Zweck gedient, Lust zu machen auf die Zukunft. Lust zu machen auf die Zukunft mit Christus. Lust zu machen auf eine Zukunft in der christlichen Gemeinde und dort mit der Vergangenheit natürlich, aber ein Leben zu gestalten in der Verantwortung vor dem dreieinigen Gott, das wirklich andere Menschen auch mitnimmt, in diese Zukunft mit diesem Ziel, dass Christus einmal wiederkommen wird, um ein neues Reich aufzurichten. Und deswegen hat er Mut gemacht, wirklich das Wort Gottes so in sich aufzusaugen, so wie Petrus das geschrieben hat, wie die Milch, wie ein neugeborenes Kind. Und das habe ich vor ein paar Wochen ja mal in einer Predigt gesagt, auch aufgrund der Taufgespräche, die wir ja immer wieder haben können. Das ist für mich so fantastisch, wenn Kinder gestillt werden, gestern auch in der Kirche hier, von einer Patin, ich finde das ganz wunderbar, weil das so ein ganz tiefes geistliches Bild auch ist. So wie kleine Kinder so begierig sind, der Saugreflex ist der stärkste Reflex, den Gott einem kleinen Kind mitgegeben hat. Begierig nach dieser Milch der Mutter, so sollen, so dürfen wir begierig sein nach dieser Milch des Evangeliums, nach dem Wort Gottes und das so in uns aufnehmen, dass wir gesättigt sind, zufrieden sind, weil Gott auf unserer Seite steht, weil wir mit Gott eine herrliche Zukunft haben und nicht nur vergangenheitsorientiert leben müssen. Eine Taufe ist ja etwas, wo wir ganz stark auch in die Zukunft schauen und wir wünschen es den Kindern, dass sie eine wunderbare Zukunft erleben können, hoffentlich noch in einer funktionierenden Europäischen Union. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. hoffentlich noch in Frieden und Freiheit, miteinander mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Nationen, in einer christlichen Gemeinde, die immer bunter, vielfältiger, internationaler wird, aber mit einem klaren Ziel, dass wir die Nähe Gottes erfahren, dass wir das im Leben unserer Kinder und Enkel hineintragen, hineininvestieren, hineinbeten, damit sie einmal diesen Anschluss an Christus, an den lebendigen Gott bekommen und dann von Herzen gerne auf die Ewigkeit zuleben. Dazu macht Paulus Lust bei all seiner prägenden religiösen Vergangenheit. Zukunftsorientiert ist das Kennzeichen eines lebendigen Christen. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.